Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kompass, dem Podcast der IGBCE zu aktuellen politischen und wirtschaftlichen Themen. Ich freue mich, dass wir heute hier direkt in dem neuen Brüsseler Büro der IGBCE sitzen und zu einem ganz aktuellen Thema, nämlich zu den Europawahlen. Unser Thema ist heute EU, was nun Europas Herausforderung nach den Europawahlen. Mein Name ist Lea Karasch und ich werde euch heute hier durch den Podcast führen. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute zu Gast haben, Katharina Barley. Herzlich willkommen. Frühere Bundesfamilien- und Justizministerin und seit 2019 Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Herzlich willkommen.
Danke sehr.
Und zu meiner Rechten Michael Vasiliadis, dir auch ein herzliches Willkommen. Vorsitzender der IGBCE, auch seit 2009 und Präsident der Europäischen Industriegewerkschaft. Herzlich willkommen. Ja, fangen wir erstmal an mit den Europawahlen. Wir wollen heute auch ein bisschen über Industriepolitik sprechen, aber das waren ja schon sehr einschneidende Wahlen, das kann man ja nicht anders sagen. Vielleicht können Sie, Frau Barley, einfach mal kurz einen Eindruck davon geben, wie die Stimmung im Parlament ist, dadurch, dass jetzt so viele rechte und rechtspopulistische Parteien noch stärker im Parlament vertreten sind und wie sich vielleicht auch die Arbeit der Abgeordneten dadurch geändert hat.
Ja, also man muss schon sagen, dass der Rechtsruck nicht ganz so krass ausgefallen ist, wie wir es eigentlich befürchtet hatten. Wir hatten vorher schon zwei rechtspopulistische bis rechtsextreme Fraktionen. Jetzt haben wir drei. Aber die haben sich einfach alle auch nochmal neu arrangiert. Da kann ich vielleicht gleich nochmal was zu sagen. Aber es lohnt sich schon, auf die Wahlergebnisse im Einzelnen zu schauen. Wir haben Länder, wo die Rechtsextremen stark zugelegt haben. Da gehören vor allen Dingen Frankreich und Deutschland auch dazu. Wir haben welche, wo sie etwa gleich geblieben sind. Und wir haben auch welche, wo sie regelrecht abgestürzt sind. Das ist vor allen Dingen in Skandinavien der Fall. Interessanterweise genau dort, wo sie in der politischen Verantwortung sind. Also Finnland zum Beispiel für die Gewerkschaften. Da sind die in der Regierung mit den Konservativen zusammen und haben als allererstes den etablierten sozialen Dialog zertrümmert. In Finnland seit dem Krieg haben sich immer Regierungen, Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite zusammengesetzt, einmal im Jahr und haben die Regeln festgelegt. Im Konsens. Seit dem Krieg immer. Wenn die Rechtsextremen an die Macht kommen, passiert das dann. Das haben die erstmal abgeschafft. Und anscheinend hat das den Finninnen und Finnen nicht so gut gefallen. Und die sind von 21 auf, ich glaube, 6 oder 7% abgestürzt. Also es ist nicht so, dass jetzt überall unaufhaltsam die Rechten mehr geworden sind. Aber wir haben jetzt diese drei Fraktionen, weil Marine Le Pen, die ja schon echt stramm rechts ist, die AfD zu rechtsextrem war, zu radikal und sie die deswegen rausgeschmissen haben. Und die haben dann ganz rechts alles eingesammelt, ja, mit denen eigentlich wirklich niemand mehr reden wollte. Also die allerschlimmsten Hardcore-Rechtsradikalen sind jetzt mit der AfD zusammen in einer Fraktion. Das ist schlimm, das verändert das Klima auch im Parlament. Die Debatten drehen sich dann kaum noch um politische Inhalte. Das ist wirklich ein Europa und auch ein teilweise ein Personenbashing. Das sind eben echte Europafeinde, das merkt man auch. Und das wird sich auf die Arbeit auswirken. Es wird noch schwerer, Kompromisse zu finden. Wir haben keine progressive Mehrheit mehr. Also in der letzten Legislatur konnten wir noch mit Konservativen, Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen eine Mehrheit bilden, eine ganz knappe, aber wir konnten noch, die gibt es nicht mehr. Wir brauchen jetzt immer die Konservativen und die Befürchtung ist natürlich, dass die Konservativen das jetzt ausspielen und sagen, wenn ihr nicht mit uns was macht, dann gehen wir eben mit den Rechtsextremen. Da werden wir sie versuchen zu stellen, denn wenn sie das tun, dann ist das wirklich das Aufkündigen des demokratischen Konsens.
Ich würde gerne bei dem Thema bleiben, was Sie angesprochen haben, mit den Kompromissen, weil im Endeffekt ist ja die Frage, was heißt das eigentlich für Industriegewerkschaften, für Gewerkschaften, wenn dann ein Parlament doch so anders zusammengesetzt ist? Also es gibt ja jetzt eben diese drei Fraktionen, wie Sie ja sagten. Michael, was heißt das denn für die Industriegewerkschaften in Europa? Also erstmal auf Europa gemünzt, nicht unbedingt nur auf Deutschland. Wie macht sich da die Zusammenarbeit auch mit den Abgeordneten, mit dem Parlament bemerkbar?
Gut, wie es in Zukunft wird, weiß ich ja noch nicht. Aber ich kann natürlich grundsätzlich was dazu sagen. Wir kämpfen ja darum, Katharina hat das angesprochen, dass wir auf der europäischen Ebene auch so etwas wie einen etablierten sozialen Dialog weiterentwickeln. Da gibt es Branchen, die haben sowas, aber das hat alles nicht die Qualität, die wir eigentlich kennen, dass man ernsthaft ein Verhältnis und einen Diskussionsprozess mit Arbeitgebern hat und dabei auch Ergebnisse herauskommen sollen. Und wir haben ja auch keine wirkliche Regierung auf der anderen Seite. Also das heißt, die Kommission ist ja keine Regierung. Das Parlament ist sehr offen gewesen. Das hoffen wir, dass das natürlich auch so bleibt und hat ja auch ganz viele Initiativen, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wichtig sind, auch aus Europa in die Länder zum Teil gebracht, wenn ich an Arbeitszeit und andere Dinge bringe. Also das war nicht immer nur irgendwie das Bild, was da gezeichnet wird. Europa ist kompliziert. Viele Sachen sind auch wirklich modern und zeitgemäß nach vorne gebracht worden. Und dann hat man eher die Länder gedrückt. Also das Parlament ist eigentlich da bislang, und das wird sicherlich auch bei vielen Akteuren so bleiben, unser Partner, unser Ansprechpartner. Bei der Kommission wissen wir es noch nicht, das müssen wir mal sehen, ist aber auch keine Regierung. Und die Arbeitgeber sind mal so. Heißt, eigentlich haben wir gehofft, dass wir einen Schritt weiterkommen, weil wir Europa brauchen, um viele, auch industriepolitisch, da reden wir gleich noch drüber, um viele Dinge, die nur in Europa Sinn geben, weil jeder Nationalstaat einfach viel zu klein ist, nach vorne zu bringen. Und die Wahlen haben jetzt Fragmentierungen mit sich gebracht. Vielleicht lässt sich das noch in irgendeiner Weise politisch jetzt in eine Richtung bringen, die irgendwie nach vorne zeigt. Das wissen wir aber noch nicht. Das heißt, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist das Wahlergebnis erstmal mit Blick nach vorne eine Herausforderung und nicht sicher eine gute Nachricht. So, das müssen wir mal sehen. Ein paar inhaltliche Dinge, wie gesagt, besprechen wir noch. Aber eigentlich sind wir sowieso mit dem Thema sozialer Dialog ziemlich hinten dran. Also es muss, wenn Europa keine soziale Dimension entwickelt, dann ist natürlich es immer unvollständig. Dann kann man es auch gleich zu einem Markt machen, der nach Marktgesetzen und nach Marktkriterien funktioniert. Das ist immer mehr gewesen. Und jetzt muss man einen Schritt in diese Richtung machen. Nachhaltigkeit und soziale Integration, das ist nicht leichter geworden durch die Wahlen.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Zu dem sozialen Europa kommen wir gleich noch mal. Aber ich würde noch mal den Blick auf Wirtschaft und Industrie lenken wollen. Weil es ist ja schon so, wie du ja auch schon gesagt hast, der europäische Binnenmarkt ist ganz wichtig, auch global. Aber es ist ja nun wirklich so, dass China zum Beispiel mit günstigen Exporten überall die Märkte flutet. Die USA schotten sich irgendwie immer mehr ab. Also es ist ja schon, die Rolle von Europa ist ja schwieriger geworden, wirtschaftlich gesehen und auch insbesondere auf industriepolitische Branchen gesehen. Was ist da sozusagen, welche Idee gibt's da im Parlament, dagegen was zu tun?
Ja, also die Diagnose stimmt natürlich. China ist schon lange protektionistisch unterwegs, aber wird immer aggressiver, auch im Wettbewerb, versucht auch immer mehr, die Europäische Union politisch auseinander zu dividieren. Wir haben diese Formate gesehen, wo China ganz strukturiert mit bestimmten europäischen Ländern, darunter eben auch Mitgliedstaaten der Europäischen Union, so einen Dialog immer führt und gerade in Osteuropa auch offene Türen einrennt, dann Infrastruktur finanziert und daraus auch Abhängigkeiten entstehen. Wir sehen, wie China sich auch in Afrika sehr strukturiert und klug, strategisch klug positioniert, was Investitionen und Aufkäufe angeht. Und die USA, naja, da ist es fast egal, wer jetzt die Präsidentschaftswahlen gewinnt. Ist natürlich nicht egal, aber die stärkere Orientierung zum Pazifikraum, bisschen mehr weg von Europa und auch das stärkere, das protektionistische Element, ja, das kommt, der Inflation Reduction Act vor allen Dingen, wo gewaltige Summen Geld in die Wirtschaft gepumpt werden. Eigentlich sind wir ganz froh über den Ansatz, weil es geht darum, Nachhaltigkeit zu stärken und auch sogar Arbeitnehmerrechte stehen damit mit im Fokus, wofür die USA ja nicht so bekannt sind. Aber es hat eben auch ein starkes protektionistisches Element, das Buy American sozusagen, also dass amerikanische Produkte bevorzugt werden. Also das stimmt. Was wir dagegen tun können, ist mehrerlei. Wir müssen zum einen das erreichen, was wir strategische Autonomie nennen, also dass wir nicht mehr abhängig sind von Mitspielern, insbesondere in dem Fall China, also erpressbar auch sind. Das betrifft ganz viele Bereiche. Das betrifft alles, was Digitales ist. Es betrifft Rohstoffe. Das betrifft aber auch sowas wie pharmazeutische Produkte. Haben wir ja gelernt in der Pandemie und danach. Man kriegte keine Fiebersäfte auf einmal mehr. Verteidigung. Also es geht wirklich quer durch. Wir müssen stärker dafür sorgen, dass wir unabhängiger werden von anderen Teilen der Welt. Wir müssen Investitionen verstärken. Da ist der Draghi-Report, der heute rausgekommen ist, ja nun gestern rausgekommen ist, heute rausgekommen ist, wie auch immer. Gestern rausgekommen ist, danke. Es verschwimmt hier in Brüssel alles immer so. Ist dann natürlich auch eine wichtige Wegmarke. Aber wir müssen uns auch selber schützen. Wir haben jetzt diese neuen Versandplattformen und Billighersteller aus China, die unsere Steuer, unsere Zollvorschriften umgehen und dadurch einen lauteren Wettbewerbsvorteil bekommen. Das müssen wir ändern. Wir haben den Carbon Border Adjustment Mechanism geschaffen. Also heißt auf Deutsch dreckiger Stahl zum Beispiel, der nicht unseren Umweltstandards in der Europäischen Union entspricht. Da muss eine Abgabe drauf, wenn der eingeführt wird, damit das keine unlautere Konkurrenz zu unserem deutlich sauberer produzierten Stahl ist. Also wir müssen beides tun, selber stärker werden und uns auch stärker schützen.
Dann würde ich tatsächlich gerne bei dem Thema mal bleiben und wir schwenken mal zum Green Deal. Weil Deutschland ja sogar gesagt hat, okay, wir schaffen die Ziele des Green Deal schneller als die anderen europäischen Staaten. Und es gab ja jetzt bei der IGBCE aber eine Mitgliederbefragung und die Beschäftigten wurden gefragt, ja, wie seht ihr das denn? Ist das zu schaffen in euren Branchen? Und das sehen 4 von 5 Beschäftigten kritisch oder hinterfragen es zumindest. Kannst du da einfach mal eine Einschätzung geben, also vielleicht eine ganz persönliche, wie du das einschätzt und wie so die Stimmung auch ist in euren Branchen und in den Betrieben zum Thema Nachhaltigkeit?
Ich glaube, dass dieses Thema ziemlich im Mittelpunkt bei der Bewertung liegt, ob wir sozusagen als Europäer ein Zukunftsbild haben, das auch umsetzbar ist. Europa, sicherlich nicht jedes Land in Europa gleich, aber vom Grundsatz und Deutschland darin auf jeden Fall, hat ja im internationalen Vergleich eigentlich eine sehr anspruchsvolle Idee von Gesellschaft, Politik und auch Wirtschaften. Unter anderem die Nachhaltigkeit, dass das Ganze eben nicht nur Geld bringen muss, sondern auch umweltverträglich, sozialverträglich und so weiter sein soll. Also diese Idee ist ja auch schon älter. Und auf der haben wir aufgebaut ein Zukunftsbild der Veränderung von Wirtschaft und Gesellschaft hin zur Klimaneutralität. Dafür gibt es ja genug Grund. Ich nenne es aber zusätzlich immer neben dieser Frage, wir erreichen eine Reduktion von CO2-Ausstoß, auch eine Modernisierung eines sehr alten Kontinents. Also mir ist immer wichtig, dass das Thema nicht nur die Erfüllung von irgendetwas ist, was wichtig ist, sondern auch der Modernisierungsaspekt eine Rolle spielt. Warum? Du hast das gerade angesprochen, weil andere Kontinente, wie zum Beispiel China, aufgrund ihrer viel späteren Industrialisierung auf jeden Fall neuer sind. Nicht in allen Staatsbetrieben ist alles ganz furchtbar da, aber die Investitionen, die da in den letzten 20 Jahren hingegangen sind, sind state of the art. Die Amerikaner haben einen aggressiveren, sagen wir mal, Umwälzungskultur. Das geht also schneller. Das ist manchmal auch nicht gerade klug, aber es geht schneller. Das ist in Europa anders und die Frage ist immer, das ist ja gewachsen. Also wie kann man aus der Kultur, die man hat, mehr machen? Also für mich wäre das immer zwei Sachen. CO2-Reduktion und damit auch Verantwortung übernehmen beim Klimaschutz und Modernisierung. Das hört sich jetzt erstmal gut an, ist es ja auch, ne? Aber jetzt kommt natürlich die Umsetzung. Und da sind wir genau drin. Das ist alles gut, wenn schön Wetter ist. Wenn schön Wetter ist, kann man und viel Geld hat, also schön Wetter heißt, die Wirtschaft läuft, es ist es sind genug Haushaltsmittel da, es ist Frieden, es ist ordentliche Handelsbeziehungen und man kann dieses Thema Zug um Zug um Zug anspruchsvoll lösen. So hat das Ganze ja auch begonnen. Und dann gibt es drei Dinge, die ich lange kritisiere. Das erste ist die Verweigerung einiger politischer Kräfte, das sind nicht alle gleich, sozusagen den Soll-Ist-Abgleich transparent zu machen. Denn wenn man nicht so weit ist, wie man sein möchte, nutzt nicht das neue Ziel, sondern nur nachsteuern. Das heißt, wir entfernen uns ja schon ganz lange von manchen dieser Ziele und sind dann immer wieder kurz vor Zielmarke ganz überrascht, dass das nicht klappt. Und was wir machen ist, wir bauen hinten ein Ziel dran. Ich verstehe schon, dass man mit einem klaren Ziel auch Klarheit schafft. Aber wenn man das Vertrauen verliert, dass man sozusagen auf dem Weg dahin auch wirklich vorankommt, dann wird es ein bisschen absurd. Und in Deutschland gibt es das. Nicht in jedem Thema, aber ich will mal ein Beispiel sagen. Ich glaube, wir reden 15 Jahre über die Beschleunigung von Netzausbau. Wir haben 6 Gesetze auf den Weg gebracht und wir sind noch nicht mal so weit, dass das zweite Beschleunigungsgesetz die Ziele davon erreicht sind. Das kriegt Absurditätselemente. Das ist das Erste. Also man baut sozusagen an einem Bild das alle ein, nämlich das Ziel ist gut und verweigert den Soll-Ist-Abgleich. Der zweite Punkt ist, ein bisschen erlebe ich die Verweigerung, nicht die Verweigerung, das Thematisieren ist schon da, aber das Einbeziehen der völlig veränderten Rahmenbedingungen. Wir haben Krieg in Europa, wir haben ein verändertes China. China ist nicht von Beginn an so gewesen, wie es jetzt ist, sondern hatte eine offenere Phase. Und diese sehr strategische, halb militärische Vorgehensweise bei der Ressourcen- und Rohstoffdings, das ist neu. Also muss man auch darauf reagieren. Wir selber haben durch den Krieg von Russland, den es begonnen hat mit der Ukraine, eine Rohstofffrage. Wir haben die Transformationsfrage da drauf, wir haben Fachkräftemangel. Es gibt einfach neue, verschärfte Bedingungen, die zwar alle thematisiert werden, aber aus meiner Sicht nicht wirklich im Kontext. Und das führt dazu, dass man jetzt ein Format finden muss, kritisch sein zu dürfen und nicht gleich in die Zuordnung, man ist sozusagen auf der einen Seite gegen das Transformationsthema oder dafür. Das ist so eine digitale Debatte, die eine Zeit lang herrschte. Ich glaube, dass gerade in Europa, das beginnt ja jetzt gerade mit dem Industrial Green Deal, der Begriff scheint nur so um eine kleine Note ergänzt, das stimmt ja nicht, sondern es geht um die Rejustage. Der Frage, sind wir zwischen den sich manchmal auch widersprechenden Polen, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, soziale Kohärenz und klimapolitische Zielpfade, ist das Ding noch ausbalanciert? Und deswegen fordere ich schon seit langem einfach den Mut und die Souveränität, auch in Feldern, in denen wir vielleicht nicht so schnell vorangekommen sind, wie wir wollten, das zu diskutieren, damit wir besser werden können. Ich würde lieber zu einer Kultur und einer Politik der Erfolgsmessung als der Zielformulierung kommen. Weil darin steckt für die Leute, und da hast du ja nachgefragt, die Leute, die wir befragt haben, sind Fachleute, die arbeiten als Fachleute in Industrien und die sind sehr nah am Thema und die sehen, dass die Dinge nicht funktionieren. Und das, glaube ich, müssen wir ernst nehmen. Die sind nicht dagegen. Sie sagen nur, so klappt es nicht. Und das müssen wir ins Zentrum rücken. Wie können wir das besser machen, erfolgreicher machen, finanzierbarer machen? Und das ist eine gute Debatte, das ist nicht, gibt's auch Kräfte, die da dagegen arbeiten, aber da müssen wir geeint bleiben.
Sehen Sie das auch so, dass wir zu viele Ziele haben, aber sozusagen der Weg dahin manchmal nicht so ganz klar ist?
Interessanterweise habe ich das gerade heute Morgen, dieses Thema mit dem Generalsekretär des Europäischen Parlaments diskutiert, weil wir hier auf der europäischen Ebene, Michael Vassiliadis hat es ja schon angesprochen, nicht so eine Struktur haben wie in Deutschland und in den meisten Nationalstaaten. Wir haben ein Parlament und eine Regierung, dass wir als Parlament eigentlich auch viel mehr, wir nennen das Scrutiny, also Überprüfung, Abgleich machen müssten gegenüber dem, was die Kommission nun wirklich umsetzt, was rauskommt. Wir machen das derzeit noch nicht. Und ich hoffe, dass wir diese neue Legislaturperiode nutzen, dass das Bureau, also wo die Vizepräsidentin wie ich auch drin sind, dass wir da auch mal umstrukturieren und viel stärker darauf schauen. Nicht, wir haben jetzt ein Gesetz verabschiedet und unsere Arbeit ist getan, sondern wirklich zu gucken, was wird da draus und vor allen Dingen, wie setzt die Kommission, wie setzen die Mitgliedstaaten das um? Das sehe ich schon so. Ich möchte noch einen anderen Aspekt reinbringen, der, glaube ich, in Kreisen von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern auch eigentlich vermutlich Konsens ist. Ich war ja selber Mitglied in 2 Regierungen und Da hatte ich einen Finanzminister, der heute Bundeskanzler ist, und ich kann mich sehr gut erinnern. Wir wollten natürlich immer mehr Geld für unsere Ressorts haben. Ne? Ich war mal Familienministerin, geschäftsführend war ich auch mal Arbeitsministerin, dann war ich Justizministerin, und ich hatte immer viel, wo ich sagte, dafür brauche ich jetzt Geld. Ne? Und alle liefen zum Finanzminister. Und er hat immer gesagt, also das ist schön, dass ihr das wollt, das verstehe ich auch, aber die Jahre werden nicht so fett bleiben, wie sie jetzt sind. Wir können nicht alles jetzt rausballern, was wir haben. Wir müssen trotzdem sparsam damit umgehen. Und dann kamen diese schwierigen Jahre. Und Michael hat ja einiges davon aufgezählt, aber es ist ja noch nicht alles. Es war ja auch noch die Corona-Pandemie-Folgen. Ja. Und was wir völlig aus dem Auge verlieren, ist dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Jetzt bin ich leidenschaftliche Juristin. Aber, und ich würde jetzt niemals das Bundesverfassungsgericht kritisieren, ich habe da selber mal gearbeitet, aber ob man sich dort wirklich vor Augen führt, was das bedeutet, wenn man in einem Haushalt 60 Milliarden Euro von heute auf morgen einsparen muss. 60 Milliarden Euro. In einer Zeit, wo wir eigentlich investieren müssen, wegen dieser ganzen Faktoren. Das geht nicht. Also das kann nicht funktionieren. Jetzt will ich nicht sagen, dass diese ganzen Versäumnisse sich nicht schon lange aufgestaut haben. Das ist so. Aber ich hatte diese Regierung eigentlich so erlebt, dass die schon was anpacken wollten und am Anfang ja auch gemacht haben. Und wenn wir jetzt nicht den einen Koalitionspartner hätten, der auch noch sagt, ja, jetzt können wir halt 60 Milliarden weniger ausgeben, müssen wir halt gucken, wo wir das einsparen, sondern so mutig wäre zu sagen, jetzt haben sich die Rahmenbedingungen verändert, jetzt müssen wir vielleicht auch unsere Regelungen ändern. Ich rede natürlich von der Schuldenbremse. Dann wäre uns auch geholfen. Aber das tun sie ja nicht. Und das ist im Moment jetzt eine Situation, die ist überhaupt nicht lösbar aus meiner Sicht, wenn die sich nicht bewegen. Der Bedarf ist gewaltig gestiegen. Die Mittel sind gewaltig gesunken.
Das wäre nämlich tatsächlich auch meine Frage gewesen. Ich meine, wir haben ja gerade darüber gesprochen, welchen Bedarf es an Ausbau von Infrastruktur gibt.
Darf ich den einen Satz noch sagen, Michael? Weil da habe ich wirklich auch innerlich abgeschlossen mit dem Laden da. Wenn wir jetzt anfangen bei der Bahn, wo wirklich im Moment es sehr schwierig ist, einmal pünktlich abzufahren und pünktlich anzukommen, wenn die jetzt anfangen, weil wir kein Geld mehr haben, die Digitalisierung einzustellen und Erneuerungen vorzunehmen im altmodischen, konventionellen Format, also Geld in die Hand zu nehmen, um alte Technik einzubauen, weil sie nicht neues Geld in die Hand nehmen wollen, dann hört es bei mir echt auf. Also das kann doch keine wirtschaftsfreundliche, innovative Partei sein. Da hört es bei mir wirklich auf, muss ich sagen.
Also ganz, ganz wichtiger Punkt, aber das kann man gut verbinden. Wenn Deutschland, manchmal sind wir uns in Deutschland dem nicht bewusst, wenn Deutschland als wirtschaftlich stärkstes Land in Europa, beispielsweise mit Blick auf diese Haushaltssituation und auf die Debatte darum, quasi ausfällt als Investor, dann ist in Europa Trouble. Ich will mal ein Beispiel sagen, ich bin ja da schon lange Jahre europäischer Präsident der Gewerkschaften. Und als die deutsche Chemie, ich bin ja nun vor allen Dingen auch in der Chemie, in der Branchengewerkschaft tätig, als die jetzt unter Druck geraten ist, dann habe ich nicht nur die Deutschen da sitzen gehabt, sondern die Italiener, die Spanier. Die ganze Chemie in Europa bezieht sich sozusagen entweder als direkte Lieferanten oder aber in den Netzwerken der Industrie auf Deutschland. Wir sind uns dem manchmal nicht bewusst, wie viel Stärke wir übrigens aus Deutschland aus Europa ziehen. Ich meine, wenn man Exportland ist, und ein Großteil des Exports ja immer noch in Europa nicht als Binnenumsatz, sondern als Export gerechnet wird, dann ist man gut beraten, Europa sozusagen in Gang zu halten. Also diese ganze Debatte, wir geben da nichts ab und so, ist alles Unsinn, wenn man sozusagen Exportnation ist, Industrienation, weil das sind unsere Kunden. Also es gibt sozusagen eine Verantwortung von Deutschland. Und wenn ich mal ganz kurz auf diese Binnenpolitik eingehe, das, was ich kritisiert habe, also fehlender Soll-Ist-Abgleich und Transformationsthemen, das sehe ich genauso wie du. Ich war sehr beeindruckt von dem Koalitionsvertrag. Ich war auch am Anfang überzeugt, dass diese Spannung, die ja in dieser deutschen Regierung lag, also zwischen Grünen, Liberalen und Sozialdemokraten, es ist ja kein natürliches Gebilde, dass es genauso anspruchsvoll ist, wie die Nachhaltigkeitsthemen ja auch kompliziert sind. Also eigentlich war das eine kleine Variante der Widersprüche. Und dass die Widersprüche auch Streit geben und Auseinandersetzung, das ist gar nicht meine Kritik. Meine Kritik ist die Profanität. Also sozusagen diese Kamera-Policy, die dabei rüberkommt. Man bestätigt den Investitionsbedarf, macht es aber nicht. Also das ist jetzt vor allen Dingen natürlich der Finanzminister. Ich finde auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ich bin gar kein Jurist, deswegen komme ich jetzt gar nicht auf die Idee, die zu kritisieren. Was ich interessant finde, ist das Urteil, das ist ja ziemlich klar, und die Begründung. Und die Begründung des Urteils ist hochpolitisch. Und ich war schwer beeindruckt, wie weit das Bundesverfassungsgericht in der Gewaltenteilung gegangen ist. Das ist mehr als eine Meinung. So, das heißt, es ist eine Konditionierung. Und so wie das da aufgeschrieben ist und so wie es dann auch von Herrn Lindner umgesetzt worden ist und die Bundesregierung jetzt auch hemmt, ist es eigentlich eine Zukunftsbremse. So, wenn in Deutschland so etwas im Konflikt ist und jetzt möglicherweise noch ein Jahr oder zwei oder drei, wie auch immer, das ist ja auch für eine kommende Regierung immer noch da. Wenn das nicht vorankommt, dann wird Europa und Deutschland in dieser Welt, über die wir gerade geredet haben, China mit ganz anderen Möglichkeiten, nicht weil die gut sind, sondern weil sie zum Beispiel keine Demokratie haben, die Amerikaner, die einfach von ihrer schieren Größe der Ökonomie immer Möglichkeiten haben zu spielen, wenn Europa sich seiner eigenen Kraft bewusst würde. Allerdings erfordert das auch, das will ich dazu sagen, dass innerhalb dieses Gefüges von Parlament und Kommission ein paar Modernisierungen stattfinden. Das ist natürlich in sich schon eine ziemlich technokratische Veranstaltung, bis da richtig was in Gang kommt. Parlament kann sich da Freiheit nehmen. Die Kommission kann das auch, macht es aber nicht immer. Bin ich jetzt mal gespannt, wie der Arbeitsplan hier aufgenommen wird. Ich glaube, dass unter dem Druck der Wahlen und der Ereignisse und der Situation, und ich hoffe darauf, dass die Kommission, Frau von der Leyen, das Parlament sozusagen mit Selbstbewusstsein trotz aller Schwierigkeiten daran geht. Und das würde ich auch sehr begrüßen, weil wenn das ausfällt, dann mache ich mir wirklich ein bisschen Sorge um die längerfristige Perspektive europäischer Politik, europäischer Wirtschaft und was dann eben da dran hängt.
Ich würde auch tatsächlich den Aspekt, den du, Michael, angesprochen hast, du hast ja vorhin auch schon von der Modernisierung gesprochen, die notwendig ist. Wie ist die denn dann möglich, wenn es sozusagen diese finanziellen Ressourcen nicht gibt und Europa so unter Druck steht, auch zwischen USA und China?
Naja, wie gesagt, wir haben den Draghi-Report jetzt bekommen. Wir hatten schon den Letta-Report vorher, die sich beide mit Stärkung des Binnenmarktes und jetzt auch Wettbewerbsfähigkeit noch stärker befasst haben. Und die machen da schon ziemlich viel Aspekte auf. Ich will direkt vorneweg sagen, beim Thema Finanzierung wird viel beschrieben, aber auch nicht wirklich aufgezählt, wie man das dann erreichen soll. Also Draghi spricht von 750 bis 800 Milliarden Euro jährlich. Das ist ziemlich exakt die Summe, die wir beim Wiederaufbaufonds hatten für 3 Jahre. Und wir haben noch nicht so richtig klar, wie wir dieses Geld eigentlich zurückbezahlen. Das ist ja noch nicht mal entschieden. Und wenn Deutschland schwächelt, dann bedeutet das natürlich auch, dass unser größter finanzieller Geldgeber auch, naja, ich will nicht sagen ausfällt, aber dass das auch schwieriger wird. Denn die Europäische Union hat ja bislang jedenfalls so gut wie gar keine Möglichkeit, selbst Geld einzunehmen. Das war früher anders, als der Binnenmarkt noch nicht so weit ausgestaltet war, war die Europäische Union selbst relativ reich, weil die Zölle ihre Einnahmen waren. Das haben wir nicht mehr. Wir haben uns selber arm gemacht. Wir haben selber keine Einnahmen mehr. Wir sind auf die Zahlungen der Mitgliedstaaten angewiesen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ja, die Europäische Union muss tun, die Europäische Union muss Programme auflegen und investieren, dann muss man schon auch sagen, wo soll das Geld herkommen? Es gibt viele, die sagen, wir brauchen eine Verstetigung dieses, so etwas Ähnliches wie den Wiederaufbaufonds in kontinuierlich. gut, aber dann muss man eben klären, woher soll das Geld kommen? Wir fordern schon lange, dass wir Eigenmittel erheben dürfen, also sowas wie Steuern. Da gibt es auch verschiedene Modelle, die werden aber niemals ausreichen in der Höhe dieses CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, was ich eben gesagt habe. Diese Umweltabgabe gehört dazu, aber so viel ist es eben halt nicht.
Also das haben wir jetzt noch nicht besprochen, weil wir natürlich über Europa und europäische Politik sprechen. Wenn wir jetzt an diesem Punkt sind, das gilt aber auch für die deutsche Debatte, will ich noch mal eins sehr deutlich sagen. Ich glaube, wir dürfen auch nicht zulassen, dass in der öffentlichen Debatte nur öffentliche Haushalte für Zukunft zuständig sind. Das stimmt erstens nicht und zweitens geht es nicht, sondern es gibt in Europa und es gibt auch in der Welt, aber es gibt in Europa viel Geld. In der privaten Wirtschaft, es gibt viel Geld bei privaten Akteuren. Und es gibt natürlich in Haushalten. Und man muss nicht alles in die Haushalte schaffen, um von dort zu investieren. Es gibt ein paar hoheitliche Aufgaben. Und darüber müssen wir diskutieren. Was ist in erster Linie die Aufgabe von Staaten? Und da ist in den letzten Jahren etwas ins Rutschen gekommen, weil wir die ganze Transformation quasi damit angereizt oder so getan haben, als müssten wir sie anreizen und sexy machen, indem wir sagen, da gibt es immer einen Zuschuss. Warum? Weil sie natürlich nicht alle marktgängig waren. Also haben wir sie herbei subventioniert. Das ist auch ein probates Mittel für eine Initialzündung. Aber es ist natürlich auf Dauer kein, also wenn es nie eine Marktfähigkeit geben würde, dann fliegt es natürlich nicht. Also wir müssen uns, glaube ich, unterhalten darüber, wohin sollte und muss öffentliches Geld, weil wir etwas herbeimoderieren wollen. Man kann ja auch darüber nachdenken, es passiert ja auch, öffentliches Geld immer mit Privaten zu hebeln. Also eher die Risiken zu glätten für die Privaten, aber sagen, kommt Leute. Das gibt's alles schon, aber es muss mehr werden, weil wir können das nicht alles über diesen Umweg machen. Erster Punkt. Wofür, finde ich, ist Politik und Regierung zuständig? Im weitesten Sinne Infrastruktur. Im weitesten Sinne heißt, dazu zähle ich auch die Bildung zu, also ich rede jetzt nicht nur von Straßen, aber sozusagen das Gesellschaft, Wirtschaft, aber Räume hat, die modern funktionieren, digitale Infrastruktur und so weiter. Das können dann auch private Unternehmen tun. Aber da muss man das hinsteuern, damit das Geschwindigkeit aufnimmt. Was sie nicht tun müssen, ist sozusagen hinterm Komma die Transformation der Wirtschaft zu steuern. Darüber muss man streiten, was das bedeutet. Also es gibt auch privates Geld und wir müssen nicht alles öffentlich finanzieren. Das andere sehe ich aber genauso wie Katharina. So wird daraus keine Zukunft mit Kämmerermodus. Was ist also mit Blick auf die Schuldenbremse oder Schuldenbremsen? Gibt ja auch in Europa noch welche. Was wäre für mich die Unterscheidung? Ist nicht so einfach, aber ich will es mal in Bildern sagen. In Unternehmen ist es so, wenn man Schulden aufnimmt, um zu investieren, dann macht man das, weil man ein Payback bekommt. Wenn man ein blödes Produkt macht, kriegt man es nicht, aber meistens kriegt man was. Es ist eine Investition, die zeitlich Verschuldung heißt und es fließt zurück. Das ist der Unterschied zu Konsum. Und das war ja der Versuch in Deutschland in der Debatte zu sagen, können wir das nicht unterscheiden? Also ist nicht der Ausbau der erneuerbaren Energie eine Zukunftsinvestition? Irgendwann kommt das eben zurück, weil das Ganze funktioniert. Und die Verweigerung ist die Zukunftsbremse. Dass man insgesamt das Geld nicht zum Fenster rausschmeißt, ist ja richtig. Und so müssen wir das auch in Europa diskutieren. Wir diskutieren so ganz schräg darüber. Europa entwickelt Europa und auch die Länder Europas, damit sie sozusagen wirtschaftlich tragfähig sind. Das ist eine Investition. Und wenn wir die abdrehen, das haben wir ja gemacht in der Schuldenkrise, dann schalten wir ganze Länder aus und dann subventionieren wir sie anschließend sozial. Das ist doch Unsinn. Europa hat das Potenzial, eine moderne, zukunftsweisende Wirtschaft zu haben. Vorhin haben wir ganz kurz gestriffen, die Resilienzfrage in einer veränderten Welt. Die ist ein wichtiger Punkt. Wo nicht nur neoliberale Punkte, wo ist es am billigsten, sondern wo sollte es und muss es sein aus Sicherheitsaspekten. Die Amerikaner begründen jeden Unsinn mit Frage der nationalen Sicherheit. Das gibt es überhaupt nicht, die Begriffe in Europa, wirklich. Also zu sagen, Leute, das sind strategische Dinge, die wollen wir hier haben. Und damit eins auszuschalten, es ist egal, wo es produziert, weil es nicht stimmt. So, und diese Dinge wieder zurückzuholen, ich bin kein Schnellleser, also seit gestern habe ich die 400 Seiten von Draghi nicht lesen können. Ich habe mal drüber geguckt, da habe ich ein paar Sachen gefunden, die machen mich neugierig und ein paar, die fand ich, die waren im Permafrost eingefroren und sind aus den 80ern wieder aufgetaut. Das sind so uralt Dinger, ja. So die Wettbewerbsfähigkeit, bla bla bla. Da müssen wir mal kritisch diskutieren, ob da alles wirklich hilft. Aber es ist überhaupt erstmal eine Diskussion möglich.
Und bei der strategischen Autonomie, da ist auch schon einiges passiert. Also ja. Ich nenne jetzt nur mal den CHIPS Act zum Beispiel, das oder auch in anderen Bereichen, Pharmazie zum Beispiel. Und ich möchte vielleicht auch mal einen positiven Aspekt reinbringen, wo die Europäische Union sich jetzt dran wagt und man sich global schon dran gewagt hat, nämlich die großen Konzerne auch mal anständig zu besteuern. Also, dass wir es geschafft haben, da hat ja Olaf Scholz eine führende Rolle gespielt, die globale Mindeststeuer einzuführen. Das ist schon richtig gut. Und gerade heute ist eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs rausgekommen, dass Google und Facebook zu Recht 13, etwas Milliarden Euro Strafe bezahlen mussten, weil sie fairen Wettbewerb verhindert haben. Und es steht noch eine weitere Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus zum Thema Irland und Apple, ob diese 0,000, ich weiß nicht wie viel Prozent Steuern, die Apple in Irland zahlt, ob das als verbotene Beihilfe gewertet wird. Das hat die Kommission damals so entschieden. Es ist beklagt worden. Auch da erwarten wir jetzt bald das Urteil. Also, dass man nicht nur immer guckt bei der Ausgabenseite, sondern auch bei der Einnahmenseite. Was können wir da tun, damit es gerechter zugeht und das Geld auch nicht bei irgendwelchen Milliardären in Yachten oder Space Gedöns verballert wird, sondern auch wirklich wieder der Wirtschaft und der Gesellschaft zugutekommt.
Ich würde gerne, weil wir schon fast am Ende sind, nochmal zu den Beschäftigten kommen, weil da haben wir am Anfang drüber kurz gesprochen und jetzt ganz viel über die politischen Rahmenbedingungen. Aber ich habe es ja schon angesprochen, es gab hier zum Beispiel eine Mitgliederbefragung bei euch. Also was sagen eigentlich die Mitglieder zu den Entwicklungen in ihren Branchen? Und es ist ja wirklich nicht von der Hand zu weisen, dass nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern werden gerade im Industriebereich Arbeitsplätze abgebaut werden in den nächsten Jahren. Das heißt, die Ängste, die da bei den Beschäftigten bestehen, sind ja jetzt auch nicht unbedingt von der Hand zu weisen. Was können da die Lösungen sein? Kurzfristig vielleicht, aber auch langfristig in den Industriebranchen.
Ja, eins will ich nur klarstellen, weil wir diese Befragung gemacht haben zur Europawahl. Da waren dann auch kritische Einschätzungen zu dieser Transformationsfrage, die wir gerade schon diskutiert haben. Aber ganz vorneweg standen unsere Leute alle zu Europa. Die sagen, wir finden nicht alles gut, was da passiert. Das ist ja auch völlig normal. Aber sie haben auch nicht gesagt, papalapap, wir wollen eigentlich, dass Deutschland austritt und den UK geht. Also gab es nicht. Sondern der Sinn, dass wir uns zusammenschließen, gerade auch mit Blick auf andere große Wirtschaftsräume und große Konzentrationen, das war eindeutig. Das finde ich erstmal wichtig zu sagen vorweg. Und dann natürlich, so wie man deutsche Politik kritisieren kann, kann man auch europäische, und dann sind es ja auch noch Einzelstaaten. Also hier, wenn man mal die Präsidentschaft von Orbán da sieht, der macht da, was er will. Das sind natürlich skurrile Dinge. Okay, geschenkt. Jetzt der Punkt, Arbeitsplatzverluste. Ich glaube, das muss man abzinsen, abschichten. Das, was kritisiert worden ist, ist eigentlich der Punkt, müssen wir jetzt noch so viel an Veränderungs-, Transformationsthemen oben drauflegen, wenn wir sowieso noch nicht so weit sind? Das habe ich vorhin schon mal erklärt. Also es gab so einen Abgleich zwischen Ist und den nächsten Schritten und dem ganzen Jargon, der dahinter ist. Also wir sind quasi hinten dran und dann muss man so. Weil da die Sorge drin ist, jetzt wird es irgendwann zu viel. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ich glaube, dass da ein neuer Spin rein muss, der klar macht, also wir wollen den Weg gehen, aber wir sind nicht bereit, unsere ganzen wirtschaftlichen Strukturen, die davon besonders betroffen sind, zu gefährden. Dieser Punkt muss erstmal ausgesprochen werden. Dann wird es immer noch passieren, dass man in einigen Branchen nicht zukunftsfähig ist, aber dass man wenigstens das Ziel formuliert, und zwar nicht nur, wir wollen Industrie, sondern konkreter. Zweiter Punkt. Neben diesen Transformationsthemen, die da drauf lasten, gibt es ja ein paar andere Veränderungen, über die haben wir auch schon gesprochen. Die wären auch da, wenn es gar keine Transformationsagenda gäbe. Also, dass Russland die Ukraine überfallen hat, hat jetzt mit dem Klimaschutz nichts zu tun. Im Gegenteil. Sondern, und dass das sozusagen die ganze Versorgungsfrage, all das, was da gebaut worden ist über Jahre, nochmal verschärft hat, ist auch logisch. Dass die Chinesen jetzt einen Punkt erreicht haben in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung, wo die jetzt nicht mehr sich bedanken, dass wir Investitionen haben, sondern selber Akteur sind, und zwar ziemlich tough, wäre auch gekommen. Also will mal sagen, dass man wirklich auch mal realistisch gucken muss, was sind jetzt die Veränderungen und wie reagiert Europa und Deutschland darauf? Und da fordere ich übrigens auch, damit wir nicht immer den Eindruck erwecken, wir kritisieren nur irgendwelche Politiker, erfordere ich auch meine Unternehmen. Also nur die schlichte Geschichte, wir haben ausgerechnet, dass in folgendem Land das hinterm fünften Stelle hinterm Komma etwas billiger ist, das reicht mir nicht. Sondern wir müssen an dem Standort Europa und Deutschland, sagen wir mal, die intellektuelle und die Kooperationsleistung erbringen, um jeden einzelnen Arbeitsplatz zu kämpfen, weil jeder einzelne Arbeitsplatz ein guter ist, verglichen mit vielen anderen. Dass wir da manche Sachen verlieren könnten und werden, das kennen wir aus unserer Geschichte. Wir haben auch viele Industrien, die früher überall in Europa waren, haben wir nicht mehr. Das ist dann kein Problem, wenn sich das ausbalanciert, wenn man dann die Leute qualifiziert, wenn sie einen Anschluss haben. Was im Moment passiert, ist, dass der Druck so groß ist, dass es droht, ein bisschen struktureller zu werden. Und das müssen wir vermeiden. Da müssen wir auch Sicherheit reinbringen. Aber wir dürfen einen Player nicht vergessen. Das sind die Unternehmen. Und deswegen sind wir ja für sozialen Dialog. Wenn man nicht mit denen spricht, dann sind die weg und treffen sich woanders. Das heißt, im Kern, ja, es gibt durchaus Grund zur Sorge in vielen Industrien. Es gibt auch andere, die sind gut. Und darüber müssen wir ganz konkret und ganz ernsthaft reden. Und was ich nicht mitmache, das ist, begegnet mir selten, aber es ist mir schon begegnet. Das war mehr so aus so einem wissenschaftlichen, volkswirtschaftlich abstrakten Kontext, dass man sagt, na ja, also ein paar Industrien, ne, die gehören hier nicht mehr hin. Weil die passen nicht zur grünen Idee und dann passen sie nicht da. Also man designt sich so ein wünschenswertes wirtschaftliches und industrielles Umfeld. Das ist schlicht und das ist avantgardistisch arrogant.
Ja, es ist auch dumm und es ist auch falsch.
Auch noch. Meine, ja, so
wenn,
genau.
Wenn wir jetzt das Beispiel eben wieder Stahl nehmen oder Teile der chemischen Industrie ja auch, die sehr energieintensiv sind, die lösen sich ja dann nicht in Luft auf.
Nee,
die
sind woanders.
Sondern dann, die genau, gehen dann woanders ja hin, wo sie natürlich noch viel schlechtere Umweltstandards vorfinden. Also dann zu sagen, ist uns egal, wir schieben das Problem jetzt woanders hin, wo es dann nur noch größer wird. Das ist ja auch kurzsichtig und einfach dumm.
Ja. Wir sind leider schon fast am Ende der Zeit. Ich würde aber gerne Ihnen, Frau Barley, am Ende jetzt nochmal, auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund, was Michael Vassiliadis gerade gesagt hat, nochmal vielleicht ganz kurz am Schluss die Frage stellen, was denn das Europäische Parlament tun kann für Beschäftigungssicherung und was Sie sich vielleicht auch von Gewerkschaften wünschen, weil wir ja über den sozialen Dialog gesprochen haben.
Ja, also wir haben natürlich jetzt 5 Jahre hinter uns, wo wir für europäische Verhältnisse im sozialen Bereich, im arbeitsmarktpolitischen Bereich unheimlich viel erreicht haben, weil wir einen tollen Kommissar hatten mit Nicolas Schmidt. Denn wir haben ja eigentlich nicht so wahnsinnig viele Zuständigkeiten im sozialen Bereich. Aber wir haben wirklich viele erreicht, die Mindestlohnrichtlinie, natürlich vor allen Dingen Plattformarbeit, aber auch bei der Stärkung von Betriebsräten und Gewerkschaften. Also da ist schon echt viel passiert. In welche Richtung das jetzt gehen wird, kann ich nicht genau sagen, weil wir noch nicht wissen, wer das Portfolio bekommt. Das ist jetzt nochmal verschoben worden. Und weil eben, da komme ich jetzt ganz an den Anfang unseres Gesprächs zurück, die Mehrheiten sich so verschoben haben, dass wir zu allem die Konservativen brauchen. Wir können ohne die Konservativen jetzt nichts mehr beschließen. Und die werden das ausnutzen. Und jetzt haben wir natürlich auch innerhalb der konservativen Familie welche, die eher auch arbeitnehmerfreundlicher eingestellt sind, auch aus anderen Ländern vor allen Dingen. Aber wir haben eben auch viele, die das jetzt nutzen werden, um sowohl im arbeits- und sozialpolitischen Bereich, aber auch im Bereich Klimaschutz zu sagen, na super, jetzt nutzen wir diese strategische Stellung. Also ich habe das heute Morgen Ich habe heute Morgen meinen Vorsitzenden Frank Wernicke auch getroffen. Wir haben darüber auch gesprochen und er sagte, sein Eindruck ist, dass es mehr in Richtung eigentlich Abwehr von Verschlimmerungen geht, als in Richtung, wir können uns jetzt noch ganz große Pläne machen. Ich will es nicht ganz so pessimistisch ausdrücken, aber es ist schon was dran. Also es sind sehr, sehr viele Akteure unterwegs, die insbesondere im Bereich Mitbestimmung, insbesondere im Bereich Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gerne die Axt anlegen würden. Und da werden wir mit allem, was wir haben, natürlich gegenarbeiten. Und ansonsten uns darauf vor allen Dingen auch konzentrieren, die Arbeitsplätze zu erhalten. Denn das ist das Beste, was wir in dieser krisenhaften Lage für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tun können.
Ja, vielen Dank. Auch wenn das jetzt nicht das Allerpositivste am Ende war, aber im Endeffekt so ist es eben.
Also, ja, man ist ja auch muss ja ehrlich
Zustand.
Sein.
Genau. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Katharina Beining, dass Sie heute hier unser Gast waren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Michael Vasiliadis und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.